Das fing zum Beispiel so an, dass sie meinem biologischen Vater Geld gab, dass er einkaufen geht für uns. Ja, und dann ist er einfach Drogen kaufen gegangen. Hinzu kam, dass er dann noch gewalttätig wurde. Er hat meiner Mutter die Nase gebrochen. Er wollte mit einer Glasflasche auf sie los. Und wann hat er immer aufgehört? Wenn ich als kleines Kind...
Warum haben diese Gedanken so eine wahnsinnige Kraft auf unser ganzes Leben?
Weil Gedanken etwas sind, was finde ich... Ich habe immer noch diesen Glaubenssatz in mir, du bist nicht genug. Das führt dazu, dass du ständig denkst, ich war ein kleiner Junge, ich wusste, wenn ich jetzt in den Kampf gehe mit diesem schweren Erwachsenen, ich werde ja immer verlieren. So. Mhm. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Warum?
Wenn du sagst Trauma, was ist da für dich dieser eine Gedanke, der dich verändert hat?
Trauma ist nicht das Ereignis selbst, sondern es sind...
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Mein heutiger Gast ist Leon Heimann. Leon ist noch ein ziemlich junger Typ, gerade 30 geworden, aber er hat schon eine emotionale Reife und Tiefe, die ich bemerkenswert finde. Denn er hat vor einigen Jahren den Podcast Mindseed, Gedanken, die dich verändern, ins Leben gerufen. Und der ein sehr tiefgründiger Podcast ist, wo er mit spannenden Persönlichkeiten, Experten, Expertinnen aus Psychologie, Medizin, Wissenschaft etc. spricht und sich da durch hunderte von Folgen schon ein Wissen, eine Perspektive aufgebaut hat, die ich sehr spannend finde, über die ich mehr lernen wollte. Er selbst hat auch eine sehr traumatische Kindheit erlebt, über die er hier sehr offen spricht. Und daraus ist auch dieser Wunsch entstanden, Klarheit in diese Zusammenhänge, in die menschliche Seele, in die Psyche zu bringen. Und genau darum geht es heute. Leon wird uns nicht nur berichten, was er in seiner Kindheit erlebt hat und wie er heute daran arbeitet, sondern auch, was er zum Thema Trauma, Beziehungen auch zu sich selbst und den wichtigen Dingen im Leben von anderen Experten gelernt hat. Es ist ein sehr emotionales Gespräch geworden, ein sehr tiefgründiges Gespräch. Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Leon Heimann. Leon, was ist der schönste Gedanke, den du jemals in deinem Leben gedacht hast?
Ich kann das bildlich gar nicht beschreiben, aber es ist eher ein Gefühl. Es ist ein Gefühl von Angekommensein, von Ruhe, vielleicht von Liebe, vielleicht kann man das Liebe nennen. Und wenn ich das jetzt aber doch ein bisschen verbildliche, ich weiß nicht warum, ich sehe die Sonne, ich sehe so einen Ausblick. Und ich denke an meine Familie und Freunde. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass einfach Beziehungen mit das Wichtigste im Leben sind. Mhm. Ja. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich spüre Ruhe und ich denke an meine Beziehung.
Wir haben es gerade im Einspieler gehört, du bist jemand, der sich berufsmäßig mit Gedanken beschäftigt und da werden wir heute noch viel drüber sprechen, warum du diesen Weg gewählt hast, was du gelernt hast auf deiner Reise etc. Ich finde es immer auch spannend zu verstehen, wo Menschen herkommen von ihrer Vita her. Deshalb, was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen, die jetzt zuhören, kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das früheste Ereignis, vielleicht meine Geburt. Also meine Mutter ist Deutsche, mein biologischer Vater ist halb Franzose, halb Italiener. Und ich bin damals sehr durch Zufall entstanden. Ja? Ich war ja nicht geplant. Also meine Mutter war damals Au-pair in Frankreich während ihres Masterstudiums und hatte dann einen Freund. Und die waren zusammen und waren total happy, gerade frisch verliebt. So wie man es kennt. Und dann wurde sie plötzlich schwanger. Und sie hatte immer so die Einstellung, wenn ich schwanger werde, werde ich nicht abtreiben. Weil, ja, es ist so einfach ihre Lebenseinstellung gewesen. Mein biologischer Vater hat das anders gesehen. Er wollte eigentlich kein Kind bekommen. Hat es dann aber mit der Zeit, auch angenommen. So. Und so ging es dann weiter, dass ich erstmal in Frankreich dann aufgewachsen bin. Auch bilingual groß geworden, also Französisch und Deutsch. Und ja, dann hat sich da in der Dynamik einiges getan. Also es ging, ich kenne nur die Geschichten, ne? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ich war noch so klein. Aber meine Mutter hat mir erzählt, es fing zum Beispiel so an, dass sie meinem biologischen Vater Geld gab, dass er einkaufen geht für uns. Ja, und dann ist er einfach Drogen kaufen gegangen. Ja, also es hat sich dann leider rausgestellt, dass mein biologischer Vater drogenabhängig war. Auch stark drogenabhängig. Heroin und alles Mögliche. Und das hatte meine Mutter aber vorher nicht gewusst. Und dann ist sie halt in so eine Spirale gekommen, wo man nicht mehr so einfach rauskommt. Ich merke auch gerade, dass das bei mir nochmal hochkommt, so, ne? Und wenn ich daran denke, ist es einfach, also ich kenne nur, wie gesagt, die Geschichten, aber als Frau in einer solchen Situation zu sein, ist einfach sehr schwierig. Du bist fast gebunden an einen Mann, der keine Verantwortung für sein Leben übernehmen kann, der nicht die Sicherheit gibt, der keine Verantwortung übernimmt. Und du selbst bist gerade noch im Lebensaufbau. Du bist im Masterstudium, verdienst selber noch kein Geld. Und du hast ein kleines Kind, für das du Verantwortung trägst. Hinzu kam, dass er dann noch gewalttätig wurde. Ja. Er hat meiner Mutter die Nase gebrochen einmal. Er wollte mit einer Glasflasche auf sie los. Und wann hat er immer aufgehört? Wenn ich als kleines Kind geschrien habe. Das wurde mir immer so gesagt. Ich kann mich an all das gar nicht mehr erinnern. Aber das wurde mir immer so gesagt. Irgendwann hatte meine Mutter die große Kraft, diesen Mann halt auch zu verlassen. Und ist dann nach Deutschland gegangen. Aber gleichzeitig fühlte sie sich natürlich auch nie so sicher, weil sie hat dann den Kontakt abgebrochen zur Familie in Frankreich. Und ja, er hat auch keine Spuren hinterlassen, ne? Weil wir wollten ja nicht gefunden werden von einem solchen Mann. Ja, ja, und dann hat sie hier relativ schnell einen neuen Mann gefunden. Das war dann mein Stiefvater, Marokkaner. Und mit dem bin ich groß geworden. Ne? Der hat uns hat ihr zunächst mal Sicherheit gegeben, hatte die Qualitäten vielleicht, die der andere Mann nicht hatte. So Sicherheit, ist immer zum Job gegangen, hat sein Ding gemacht. Gleichzeitig, auch ich weiß, dass sie ihn sehr liebt bis heute und ich freue mich auch, dass sie da eine gute, aus ihrer Perspektive gute Beziehung führt und aus meiner Sicht, das möchte ich auch nochmal betonen, meine Mutter ist eine sehr starke Frau in all dem, was sie getan hat. Sie hat immer ihr Bestes gegeben. Und trotzdem sind immer mehrere Menschen in dieser Dynamik und ich war halt ein Mensch davon. Und ja, mein Stiefvater, der konnte mich nicht so richtig annehmen, hatte ich immer das Gefühl. Weil ich war, in mir hat er sozusagen den Mann gesehen, der vorher schon bei meiner Mutter war. Und da habe ich oft den Hass gespürt. So in verschiedenen Formen, auch teilweise durch Gewalt, physische Gewalt, psychische Gewalt. Und Gott sei Dank hatte ich viele andere stabile Pfeiler in der Familie. Also meine Mutter so oder so, der wichtigste stabile Pfeiler, auch wenn sie teilweise nichts machen konnte in den Situationen, hat sie mir immer sehr viel Liebe geschenkt, hat immer dafür gesorgt, dass es uns trotzdem gut geht. Mein Opa war wie mein Vater, der hat so ein bisschen meine Vaterposition eingenommen. Und ja, dann bin ich aufgewachsen, habe mich in der Kindheit nicht immer sicher gefühlt. Und dieses Gefühl habe ich halt mitgenommen. So. Und dadurch haben sich dann im Erwachsenenalter, also so, ne, ich bin mit 17 schon ausgezogen, weil es irgendwann zu Hause nicht mehr ging, haben sich halt Muster entwickelt in meinem Verhalten.
Lass uns die gleich nochmal ein bisschen detaillierter aufteilen. Erstmal vielen Dank fürs so offene Teilen. Du hast gesagt, dass du die Erfahrung mit deinem biologischen Vater nicht mehr aktiv erinnern kannst, sondern das sind Erzählungen, die du gehört hast. Diese Gewalterfahrung mit deinem Stiefvater, sind das Dinge, wo du Bilder, wo du Erinnerungen dran hast?
Ja, auf jeden Fall. Es sind auch so manchmal so Sachen gewesen, wo ich jetzt vielleicht physisch nicht Schaden genommen habe, aber es ist mir in Gedanken geblieben, weil es mich verletzt hat. So zum Beispiel eine Situation ist gewesen, Ich habe zum Beispiel damals Geld bekommen zu Weihnachten von meinem Opa oder so, der mich bis heute sehr liebt und ich liebe ihn auch. Und damals diese 50 Euro, das war für mich immer so viel Geld, die man bekommen hat zu Weihnachten, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, Chris. Mhm. Und dann habe ich mir davon Kopfhörer geholt, so ähnlich wie die, die wir jetzt gerade tragen. Und ich war total stolz, so ich bin zu Saturn gegangen, habe mir diese Kopfhörer geholt. Und das waren halt so Over-Ear-Kopfhörer und das hat meinem Stiefvater da nicht gepasst. Hat er gesagt, nee, die darfst du nicht haben. Tausch die um. Dann bin ich wieder zu Saturn, habe ich die umgetauscht, komme ich wieder nach Hause. Dann habe ich wieder die falschen Kopfhörer gekauft, hat er die kaputt gemacht. Als kleiner Junge, wo du dir eh nie was kaufen kannst, das Geld, das du von deinem Großvater bekommen hast, und du warst stolz auf das, was du gekauft hast, und du siehst, wie das einfach so auf den Boden geschmissen wird und zerschmettert. Das tat schon weh. Mhm. So von wegen, du kannst nicht entscheiden, was du besitzt. Du kannst nicht entscheiden, du hast keine Entscheidungsgewalt. So, oder Entscheidungsgewalt hört sich komisch an. Du hast keine Entscheidungsmacht über dein Leben.
Mhm. Mhm. Verstehe ich. Du beschäftigst dich in deinem Podcast ja auch viel mit Trauma und das ist ja letztendlich genau das, worüber wir jetzt sprechen. Wenn Menschen Trauma hören, ich bin gleich auf deine Perspektive gespannt, aber ich erlebe immer, wenn Menschen Trauma hören, dann verstehen sie darunter nur die ganz, ganz schlimmen Dinge, wie Vergewaltigung, wie Kriegserlebnisse etc. Aber du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema, das ist ja ein Kontinuum. Trauma heißt ja erstmal nur, dass etwas passiert ist, was dein Nervensystem, sag ich mal, negativ beeinflusst und deine Erfahrungen in der Gegenwart betrifft. So ganz grob definiert. Du kannst gern gleich ergänzen oder korrigieren. Aber wann hast du das erste Mal in deinem Leben realisiert, dass du irgendwas in deinem Nervensystem trägst, was dich betrifft, beeinflusst, vielleicht sogar schmerzt?
Ich würde gerne nochmal den Begriff Trauma aus meiner Perspektive einmal definieren, Gerne. Weil man das dann, glaube ich, nochmal auch aus meiner Sicht besser verstehen kann.
Gerne.
Der Begriff Trauma kommt ja aus dem Griechischen, meine ich, und heißt sowas wie Wunde. Das heißt, es ist eine Art physische Wunde. Nochmal, es ist wie eine physische Wunde, aber eine mentale Wunde. Wenn wir uns eine physische Wunde anschauen, dann nehmen wir mal an, du schneidest dir in deinen Finger. So, dann ist die Wunde erstmal offen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass du die Wunde pflegst und hegst und dann ist wieder alles okay und dein Finger ist wieder beweglich und flexibel und du kannst ihn ganz normal anwenden. Naja, das sind so alltägliche Verletzungen, die wir auch im Alltag verleben, wo wir vielleicht einfach mal nicht so einen guten Tag haben, wo wir auch mal ein Beziehungsdrama erleben oder so. Aber es ist eine, sag ich mal, normale Verletzung. Wir können damit umgehen. So, wir haben ausreichend Stabilität, um damit umzugehen.
Da lässt keine Narben.
Richtig. Und das ist nämlich der andere Punkt. Wenn diese Wunde nicht vernünftig heilt, weil sie zum Beispiel immer wieder aufgerissen wird oder weil du dich nicht um sie kümmern kannst, dann vernarbt sie, wie du schon richtig gesagt hast, und dann wird diese Stelle verhärtet sich. Und dann ist auch dein Finger, von dem wir gerade gesprochen haben, nicht mehr beweglich. Das heißt, du bist eingeschränkt in deiner Handlungsweise. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der auch wichtig ist, den habe ich von Facharzt für Psychiatrie Lutz Besser gelernt. Es gibt drei Art und Weisen, mit solchen Arten von Trauma umzugehen. Verleugnung, Ausblendung, Unterwerfung, Widerstand. Mhm. So. Jetzt muss ich nochmal kurz deine Frage stellen, damit ich nochmal auf den Punkt komme.
Ja, also wann du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwo in dir, okay, was du nicht so dingfest machen kannst, weil du hast ja gesagt, eine mentale Wunde oder Narbe, die sehen wir nicht so gut wie die am Finger sozusagen. Und wann ist dir das erste Mal aufgefallen, da muss irgendetwas sein, was nicht ganz stimmig ist?
Danke. Genau, ich wollte es nochmal kurz erklären. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich bin ja mittlerweile 30, ich denke, das war so Anfang, Mitte der 20er, dass ich ich spreche jetzt bildlich, irgendwo vernarbt bin, weil ich nicht flexibel bin in einigen Hinsichten. Und das habe ich vor allem gemerkt in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, dass ich an einem bestimmten Punkt, wenn die Beziehung an einem bestimmten Punkt ist, da nicht mehr flexibel bin, sondern sehr eingeschränkt bin, weil ich eng spüre, weil ich ängstlich bin, Angst verletzt zu werden, Angst nochmal zu vertrauen und dann missbraucht in der, ne? Mhm. Dass das Vertrauen missbraucht wird. Mhm. Das ist, denke ich, das erste Mal, wo ich das dann auch gespürt habe, weil es ein repetitives Muster ist, in dem du bist und du merkst, und das deswegen auch erst Mitte der 20er, weil ich hatte das Muster schon vorher, aber da habe ich es nicht gecheckt, da war es unbewusst. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, das wiederholt sich hier die ganze Zeit und du hast praktisch keine Kontrolle darüber.
Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohack, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie, ATP, zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode.
Es wird ja in so einem Kontext ganz oft auch teilweise halb ironisch so, du bist ja beziehungsunfähig, so verwendet. Unfähig ist natürlich ein hartes Wort, aber du beschreibst ja jetzt, wie bestimmte Narben die Beziehungsfähigkeit zumindest beeinflussen können. Könntest du das mal, weil es gibt ja viele Menschen, die sowas erleben und vielleicht nicht ganz so reflektiert sind wie du, die einfach immer erleben, ich laufe immer wieder in die gleiche Richtung und verstehe es nicht. Also was sind so Warnsignale, wo du gesagt hast, okay, hier, du hast gerade gesagt, vorher hast du es nicht gecheckt, auf einmal habe ich es gecheckt. Was sind Signale, wo Menschen darauf gucken können, um zu sehen, hey, das ist nicht das Schicksal, das sind nicht die anderen, sondern das ist bei mir.
Ja, Chris, wenn du zum Beispiel immer wieder in dieselbe Beziehung, also wenn du immer wieder Menschen kennenlernst, in unserem Fall, wir sind jetzt Männer, Frauen kennenlernst, kann auch sein, dass du gerade eine Frau bist und einen Mann kennenlernst. Und du findest die Person von Anfang an ganz toll. Ja, du bist hin und weg. So. Und erzählst deinen Freunden, boah, ich glaube, das ist meine Traumfrau. Ich finde die komplett super. So. Klar, am Anfang haben wir immer alle, ne, die bisschen die Schmetterlinge im Bauch und so, das ist normal. Aber denkst du wirklich, das ist stimmig? Mhm. Es fühlt sich stimmig an. So. Und dann, nach einer Zeit, wo es dann tiefer geht, wo es enger wird, wo es mehr in die Verbindlichkeit geht, dann wirst du auf einmal, bei mir war das so, ich wurde dann auf einmal immer so ganz durcheinander. Mhm. Ich bin eigentlich sehr klar in meinem Kopf. Wenn es um die Arbeit geht, wenn es um freundschaftliche Beziehungen geht, wenn es um meine Alltagsaktivitäten geht, ich weiß eigentlich immer, okay, ne, ich fühle mich da nicht, ich bin da nicht in so einem Gefühlsstrudel drin. Das ist einfach, ich weiß, was zu tun ist. So. Und auch wenn da mal unangenehme Gefühle sind, ja gut, das ist ja normal. Aber da wurde ich wie so in so einen Sog gezogen. Und es ist wie so ein Gedankenkarussell angesprungen. von Gedanken, die eigentlich jetzt gerade nicht dahin gehören. Also wie so ein Trigger. Wie so ein Schalter, der umgelegt wurde und von dieser Harmonie. Mhm. Du hast mich am Anfang des Gesprächs gefragt, wie fühlt sich, wenn ich mich recht erinnere, Glückseligkeit für dich an? Mhm. Stell dir vor, du hast annähernd das Gefühl und dann auf einmal wird es dunkel. Mhm. So. Das ist der Moment. Und wenn das jetzt einmal passieren würde, würdest du ja denken, okay, gut, das ist jetzt vielleicht, ne, hat eine Bedeutung. Aber wenn das immer und immer wieder passiert, dann irgendwann hinterfragst du das. Ist es normal?
Und ich glaube, das können viele beobachten an sich selber. Aber der einfachere Weg ist ja dann, die Beziehung zum Beispiel zu verlassen, um dieses Gefühl auch hinter sich zu lassen. Und kurzfristig ist das ja die Lösung. Aber es wird wieder an den Punkt kommen, wo man da hinkommt. Wie bist du weiter vorgegangen, als du gemerkt hast, okay, das ist ein Muster, was in mir liegt? Was war für dich der erste Schritt, um zu sagen, ich werde jetzt nicht wie sonst immer die Flucht ergreifen, sondern ich werde jetzt einen anderen Weg gehen?
Da kommen wir jetzt dem näher auch, was ich heute tue. Also ich habe zunächst einmal, was mir sehr geholfen hat, sind Bücher und Podcasts. Mhm. Und ich habe mich einfach angefangen, mit Psychologie zu beschäftigen, mit mentaler Gesundheit. Mir waren diese ganzen Begriffe, ne, Bindungsangst, vermeidender Typ, ängstlicher Typ und so weiter, waren mir auch gar nicht bewusst vorher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt wie Bindungsangst zum Beispiel, ne, worüber Stephanie Steyer unter anderem schreibt und sehr gute Arbeit macht. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann kriegst du das erste Puzzlestück und dann das nächste und dann denkst du dir, ach krass, ich fühle mich auch so. Das, was hier steht über Bindungsangst, das ist genau das, was ich erlebe. Diese vermeidende Person. Ne? Es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Strategien, mit dieser Bindungsangst umzugehen. Und ich habe mich sehr in diesem vermeidenden Spektrum dann gesehen. Ne? Also vermeidend heißt, ich gehe gar nicht erst in Beziehung ein, weil dann kann ich auch nicht verletzt werden. So. Und dann habe ich angefangen, ja, das einfach immer mehr zu konsumieren und dann sind mir immer mehr Sachen klar geworden.
Ich finde, das, was du sagst, kann man jetzt auf der einen Seite banal finden. Ich finde es aber gerade sehr tiefgründig, weil viele Menschen entwickeln sich an dieser Stelle nicht weiter, aus meiner Perspektive, aus meinem Dafürhalten, weil sie nicht in eine Therapie gehen wollen oder zum Psychologen, zum Seelendoktor, weil man hat ja keine Macke, man ist ja kerngesund eigentlich. Und du sagst jetzt, und das ist einfach die heutige Zeit, wir haben so viel Wissen schon frei verfügbar, wo man im Eigenstudium, in der Eigenrecherche schon wirklich einen signifikanten Schritt nach vorne gehen kann. Durch Bücher, durch Podcasts wie deinen etc. ist einfach wahnsinnig viel da. Man muss einfach eine Sache mitbringen und das ist zum einen die Neugierde und die Bereitschaft auch reinzufühlen und in die Ecken der eigenen Seele zu gehen, wo es vielleicht lange zugesperrt war, wo es vielleicht auch mal ein bisschen trauriger ist oder ein bisschen schmerzhafter. Aber man muss nicht direkt eine Therapie anfangen und das heißt nicht, dass das nicht eine wunderbare Sache ist. Ich erlebe nur, dass viele sich das gar nicht eingestehen können, dass vielleicht die Hilfe eines Experten für sie sinnvoll wäre. Und da gibt es eben wahnsinnig viele Vorstufen heutzutage, die Menschen helfen können, ein viel sorgenfreieres und erfüllteres Leben zu führen.
Chris, hattest du schon mal in deinem im Laufe deines Lebens engste Bindungen einzugehen?
Ich überlege deshalb jetzt, weil mein erster Gedanke ist, dass ich immer sehr schnell in Beziehungen gegangen bin. Also für mich war auch eine Angst, die ich vorher so noch nicht kannte, aber offensichtlich, wo auch immer herkommt, eher das Alleinesein. Also ein Muster bei mir war, wenn eine Beziehung, auch eine sehr längerfristige, beendet war, dann hat es keine Wochen gedauert, bis ich auf einmal in einer neuen Anbahnung zumindest von einer Beziehung war. Und da dann auch, weil noch emotional verletzt, weil noch nicht bereit, natürlich auch Fehlentscheidungen getroffen habe. Deshalb bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich das mit Ja beantworten würde. Aber ich kann definitiv sagen, dass ich an vielen Stellen, so viele Beziehungen hatte ich noch gar nicht, aber dass ich da gefühlt habe, dass ich nicht bereit bin, den nächsten Schritt zu gehen. Darüber habe ich auch mal eine sehr persönliche Episode gemacht, wo es darum ging, dass ich lange Zeit keine Kinder bekommen wollte, keine eigenen. Und ich dachte, es würde daran liegen, dass ich keine Kinder haben möchte. Was ich aber für mich rausgearbeitet habe, ist, dass ich mit den Menschen, die zu der Zeit in meinem Leben waren, nicht bereit war, eine lebenslange Bindung einzugehen, weil das geht ja mit Kindern letztendlich einher, egal ob man noch in der Beziehung ist oder sich dann auch trennen würde. Und jetzt, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, habe ich seit bald 10 Jahren die wunderbarste Beziehung, die ich jemals hatte. Wir haben 2 Kinder, das zweite Kind seit 12 Tagen jetzt, und ich merke, wie sehr ich Kinder liebe, weil es sich jetzt erstmalig stimmig angefühlt hat, das Risiko, das Wagnis einzugehen, mit einer Person den Rest des Lebens verbringen zu wollen.
Das heißt, bei dir war es ein bisschen anders. Ich hab da gerade einen Satz noch im Kopf, den du gesagt hast, und der war, ich bin relativ schnell von einer Beziehung dann in die nächste gegangen. Also war da vielleicht so eine, das ist so ein bisschen das Gegenteil, ein bisschen die genau. Angst, so um alleine zu sein?
Absolut. Also ich kannte das nicht, allein zu sein. Allein sein war, und da waren sicher auch Glaubenssätze in mir verankert, dass man eine Beziehung hat, einfach so als das Rollenmodell, was gesellschaftlich anerkannt ist. Das hat sich ja damit zu tun gehabt, dass vielleicht Menschen, die auch im fortgeschrittenen Alter vielleicht keine Beziehung hatten, dass da mal eine Bewertung stattgefunden hat oder sowas in meinem Umfeld. So entstehen ja Glaubenssätze. Und das, glaube ich, habe ich viele Jahre in mir so unreflektiert getragen. Lass uns mal jetzt zu deiner Arbeit kommen. Du hast einen Podcast, der hat den Untertitel Gedanken, die dich verändern. Und jetzt möchte ich ein bisschen mehr über Gedanken sprechen. Du hast mit vielen Experten gesprochen dazu, warum haben Gedanken, Gedanken ist ja erstmal nur ein etwas nicht Greifbares, warum haben diese Gedanken so eine wahnsinnige Kraft auf unser ganzes Leben?
Weil Gedanken etwas sind, was wir nicht abstellen können. Jetzt mögen vielleicht einige denken, ja, man kann ja meditieren und man kann das ja trainieren. Mhm. Stimmt nicht. Wenn du jetzt vielleicht ein sehr, sehr trainierter Mönch bist, der seit Jahren in seinem Kloster Meditation betreibt, darüber spreche ich jetzt nicht. Aber selbst wenn man viel Meditation betreibt, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, aktuell mache ich es nicht, die Gedanken kommen ja trotzdem. Mhm. So wie Wolken am Himmel. Aufziehen und du lässt sie halt weiterziehen und bewertest sie nicht. So eine Form der Meditation. Aber was ich damit sagen möchte, es ist so wie der Himmel. Die Wolken kommen immer mal wieder. Mhm. So. Und genauso unsere Gedanken. Die Gedanken kommen tagtäglich in deinen Kopf. Und das heißt, du beschäftigst dich auch jeden Tag mit deinen Gedanken. Und diese Gedanken führen dann ja auch dazu, und das sind ja, was beinhalten Gedanken, Wünsche, all das bewirkt ja, dass du dich in einer gewissen Weise verhältst und eine Handlung machst. So. Es gibt ja diesen Spruch, man weiß nicht genau, wo der herkommt, ob der aus dem Talmud kommt. Ich kann nicht mehr die genaue Reihenfolge. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden dein Schicksal. Mhm. Ist der abgekürzt, Es ist noch so ein bisschen was dazwischen. Aber das ist eigentlich die Essenz. Weil Gedanken führen zu Verhaltensweisen, und das vermischt sich alles, und das Schicksal ist dann am Ende das, was da bleibt. Mhm. Und das versuchen wir ja eigentlich immer so ein bisschen zu lenken und zu beeinflussen, oder?
Wir zwei sicherlich. Ich glaube, viele denken, dass man denen einfach ausgesetzt ist, dass man sie nicht kontrollieren kann. Aber da ist die Wissenschaft einfach weiter. Wir können sie kontrollieren, können wir gleich auch gerne noch ein paar Tools dazu austauschen. Aber wenn du hast dich viel mit deiner eigenen Psyche und deiner Seele beschäftigt, aber wenn du unter all den Gedanken und Gedankenveränderungen, Perspektivwechseln etc. einen rauspicken müsstest, der dich persönlich am meisten verändert hat, welcher wäre das?
Du bist genug. Mhm. Ich habe immer noch diesen Glaubenssatz in mir, denke ich. Und der kommt unter anderem aus der Vergangenheit, so du bist nicht genug. Mhm. Wozu führt das denn? Das sind du bist nicht genug, 4 Wörter. Das führt dazu, dass du ständig denkst, so wie du bist, das ist nicht ausreichend. Du musst ständig was leisten. Du musst ständig auf dein Verhalten achten. Du musst dich ständig anpassen. Du musst ständig Erwartungen gerecht werden. So, und wenn du das denkst, und das ist eigentlich genau die Frage, die du dir vorgestellt hast, wenn du diese 4 Wörter denkst, dann hat das krasse Auswirkungen auf dein Leben. Mhm. Auf deine Art und Weise, wie du arbeitest. Auf die Art und Weise, wie du mit dir umgehst. Was für eine Leistung du von dir erwartest. Wie du deine Beziehungen führst. All diese Dinge. Und da gibt es ja verschiedene Glaubenssätze, die wir in uns tragen können, je nachdem, was wir so in unserer Biografie erfahren haben. Und das ist die Macht. Wenn diese Glaubenssätze in dir sind und da wirken, dann verändern die dein Schicksal.
Jetzt das Verzwickte an genau dem, den du jetzt gesagt hast, ich bin nicht genug oder du bist nicht genug, ist ja, dass er auf der einen Seite ein wahnsinnig starker Antreiber sein kann zu Dingen, die im Umfeld als sehr erfolgreich, ambitioniert, driven im Englischen würde man sagen, führt. Also wir sehen ja bei vielen sehr, sehr erfolgreichen Menschen, dass sie genau diesen Glaubenssatz über Jahre und Jahrzehnte haben und durch externe Anerkennung, durch Medaillen sammeln, durch Kontostand auffüllen etc. genau die Antwort darauf wollen, um endlich irgendwann zu fühlen, jetzt bin ich genug. Aber ich habe hier auch schon sehr viele gehabt, die in ihrer Disziplin im Leben insgesamt auf dem Olymp angekommen sind und durchgehend attestiert haben, dass auch das nicht die Antwort darauf war. So, du hast auch viele Gäste vor deinem Mikro gehabt und die werden wahrscheinlich was Ähnliches gesagt haben. Wenn all diese Errungenschaften im Außen nicht die Antwort oder die Lösung, das Heilmittel für das du bist nicht genug ist, was ist aus deiner Sicht die wahre Lösung dafür?
Genau diesen Glaubenssatz aufzulösen. Und ich kann mich davon noch nicht freisprechen.
Das sage ich dir ganz ehrlich. Nimm uns in den Prozess mit. Weil ich glaube, viele, die zuhören, sind genau an dem Punkt wie du, wie ich, wie Millionen von Menschen.
Ich bin nicht geheilt oder so. Ne? Und ich habe immer noch diesen Glaubenssatz in mir. Ich arbeite daran. Ich habe auch immer noch eine gewisse Bindungsangst, sage ich ganz ehrlich. Ich bin nicht geheilt. Und das ist auch die Reise, auf die ich mich ja begebe mit dem Podcast. Mhm. Daher kommen ja auch die Fragen an die Experten, so weil ich mich dafür interessiere, wie können wir denn da ein bisschen näher rankommen? So.
Das Schöne ist ja, uns trennen 1,5 Jahrzehnte. Du bist, wie ich finde, schon in einem sehr jungen Alter, dass du dich mit diesen Dingen beschäftigst. Viele warten, bis sie Ende 40, 50, 60, manche am Ende des Lebens und bereuen, dass sie diese Dinge nie wirklich hinterfragt haben. Aber jetzt lass uns nochmal, weil nicht jeder hier ist so in diesen psychologischen Themen drin. Wir haben jetzt schon mehrfach diesen Begriff Glaubenssatz genutzt. Und der fliegt ja auch überall rum. Aber für jemand, der mit dem Konzept noch gar nichts anfangen kann, wie würdest du einen Glaubenssatz definieren und warum hat er eben so weitreichende Konsequenzen auf unseren Alltag?
Also wir kommen ja mehr oder weniger aus meiner Sicht mit so einem als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Wir haben zwar unsere genetischen Dispositionen und so weiter, aber im Grunde genommen kommen wir, würde ich jetzt mal sagen, ohne Glaubenssätze zur Welt. Na, was ist ein Glaubenssatz? Glaubenssatz. Wir glauben an diese Konstellation der Wörter. So, wo kommen diese Wörter her? Wir können ja am Anfang noch gar nicht sprechen. Das heißt, die werden uns eingeprägt. Die werden uns mitgegeben in unserer Biografie. Hast du Einfluss darauf, Chris, was für eine Sprache du damals erlernt hast? Das heißt, diese Glaubenssätze aus meiner Sicht, die bekommst du mit, ohne Einfluss darauf zu haben. Zunächst einmal, als Kleinkind, als Baby. Im späteren Erwachsenenalter, denke ich, kann man schon auch die Dinge lenken und man kann die festigen, man kann auch vielleicht neue erwerben. Ne? Aber ich denke, die hartnäckigsten Glaubenssätze sind die wir von früher haben, die uns früh eingeprägt worden sind. Nehmen wir nochmal das Beispiel von vorhin bei mir. Wie fühlt sich denn ein kleiner Junge, wenn er sich Kopfhörer kauft und das jedes Mal nicht richtig ist. Mhm. Und er stundenlang im Geschäft steht und sich so Gedanken macht, was hole ich mir denn jetzt für Kopfhörer?
Damit es meinem Papa passt.
Damit es meinem Papa passt, damit es mir passt. Und jedes Mal erfährst du, nee, das hast du nicht richtig gemacht. Mhm. Wenn du Mathe lernst, ich war nie gut in Mathe, so. Dann habe ich mich mal an einem Tag so extrem an den Schreibtisch gesetzt und habe total viele Aufgaben gemacht und bin dann mit diesem Zettelblock zu meinem Stiefvater gegangen und habe gesagt, guck mal, ich habe heute voll viel Mathe gelernt. Hat er einfach zerrissen. Ja, was glaubst du denn dann? Ja, ich kann nichts richtig machen. So, was muss ich dafür tun, Chris? Mich noch mehr anstrengen. Ich muss mich noch mehr anstrengen, weil ich will ja, dass Papa zufrieden ist.
So. Und irgendwann wird Papa durch Chef ersetzt, durch Freund, Freundin genau. ersetzt.
Und dann zieht sich dieses, ich muss immer noch mehr machen. Ich bin nicht, das ist nicht ausreichend, was ich gerade mache. So. Das zieht sich dann durch dein Leben und das geht dann auch in spätere Beziehungen über. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Das ist, denke ich, ganz individuell. Da darf jeder mal ganz individuell in seine Vergangenheit, in seine Biografie schauen. Ne, wenn man, und ich denke, dass, nur du hast ja auch gerade angesprochen, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Viele Anfang 20 oder vielleicht 30 beschäftigen sich noch nicht mit den Themen. Warum? Weil sie ja noch nicht in so einem Leidensdruck sind. Genau. Ne, und diese Probleme, ne, meine Community ist ja auch so zwischen 35 und 45 sind die meisten. Tatsächlich auch Frauen, weil Frauen sich mehr mit so mentalen Themen beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, welches Gefühl du hast, Chris. Weil da der Leidensdruck größer wird. Weil die Probleme auftauchen und die gehen auch nicht weg. Die werden ja mehr, weil diese Glaubenssätze, die verstärken sich. Also das ist wie so ein, das baut sich auf.
Es gibt zu diesem Konzept der Glaubenssätze, das hat bei mir so endgültig den Schalter umgelegt, als ich verstanden habe, dass es nicht nur ein theoretisches, psychologisches Konzept ist, sondern dass es seine Analogie auch in der Physiologie, im Nervensystem findet. Und zwar unser Gehirn hat sehr, sehr viele Funktionen. Aber eine Funktion, eine der wichtigsten Funktionen unseres Gehirns ist es, eine bestmögliche Prognose über die ganz nahe Zukunft zu kreieren. Also mein Gehirn macht jetzt eine Prognose, was in den nächsten 10 Sekunden, 20 Sekunden, 100 Sekunden passieren wird. Warum? Weil es Ressourcen allokieren muss. Jetzt ist die beste Prognose, dass ich hier sitzen bleiben kann und möglichst viele Ressourcen in mein Gehirn geleitet werden, um dir gut zuzuhören. So, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich gleich flüchten muss. Das ist die bestmögliche Prognose. So, und als Kinder lernen wir die Regeln dafür, welche Prognosen wann stattfinden. Und jetzt stell dir mal vor, ein Kind, was in einem Elternhaus zum Beispiel, weil wir es vorhin in deinem Fall hatten, wo sehr viel Spannung ist, wo sehr viel Stress ist, wo man auf der Hut sein muss, wo ständig was passieren kann. Welche Grundregel lernt dieses Nervensystem? Natürlich, dass das Stresslevel, das autonome Erregungslevel grundsätzlich etwas höher sein sollte, weil das die beste Prognose ist.
Und was auch passiert ist, dass sich gewisse Gehirnareale, wenn du ständig in diesem Kampfmodus bist, stärker ausprägen. Und dann gehen wir mit diesem modifizierten Gehirn, gehen wir dann weiter in unser Leben. Genau. Und in Situationen, die friedlich sind, haben wir immer noch das Gehirn, das im Kampfmodus ist.
Genau. So, und das hilft mir schon mal, das Konzept wirklich auch ernst zu nehmen, weil es gibt ja auch viele Konzepte, die einfach nur so deskriptiv sind, aber es ist wirklich was im Nervensystem beobachtbar ist. Und das Zweite, was, glaube ich, hilft, den Menschen auch gütig mit ihren Glaubenssätzen umzugehen, diese Überzeugungen, diese tiefen inneren Überzeugungen, die haben damals Sinn gemacht. Sie waren Teil der Überlebensstrategie, der Strategie, dass man als kleines Lebewesen, was irgendwie klarkommen muss, einfach die richtigen, das können zum Beispiel Besänftigung sein von seinen aggressiven Eltern. Denn die Eltern sind ja die Personen, die das Überleben sichern. Das sind oft die aber auch im Erwachsenenalter immer noch andere Menschen besänftigen, immer dafür sorgen, dass die Stimmung gut sein muss, etc. Und zu verstehen, dass es keine Fehler des Systems, auch nicht des Charakters sind, sondern früher sehr viel Sinn gemacht haben, jetzt aber Jahrzehnte später einfach vielleicht nicht mehr ganz der Zeit entsprechen, dem Alter entsprechen. Das hat mir geholfen, eben viel gütiger da drauf zu gucken, nicht mehr bewertend drauf zu gucken und zu sagen, okay, ich gucke, was davon ist noch brauchbar und aktuell und was davon darf ich gerne in meiner frühen Jugend lassen und mir heute neue Überzeugungen, die der aktuellen Wahrheit entsprechen, wirklich aneignen.
Und Gerald Hüther hat dafür ein schönes Wort geprägt, finde ich.
Sehr bekannter Neurowissenschaftler,
richtig.
Für die, die ihn nicht kennen.
Das sind Lösungsversuche. Mhm. Ne, man hat manchmal das Gefühl, ja, warum macht mein Körper das? Das ist wie ein Fehler. Viele haben das Gefühl, ich bin fehlerhaft. Aber unser System ist so intelligent. Und es ist ein alter Lösungsversuch, wie du es gerade beschrieben hast, mit der Situation besser umgehen zu können. Ne? Wenn man nochmal das Beispiel von mir nimmt, wahrscheinlich war es so, dass ich einfach gedacht habe, okay, ich muss mich immer noch mehr anstrengen, weil das wird mein Überleben sichern. Dann irgendwann ist er zufrieden und dann geht es mir gut. So. Das ist ein Lösungsversuch, sehr schlau vom Körper. Ne? Ja. Und wir haben alle diese verschiedenen Lösungsversuche. Nur später im Leben, so wie du es auch gerade sehr schön beschrieben hast, da ist es dann hinderlich, weil du bist in einer anderen Situation. So, und die Flexibilität fehlt. Dann sind wir wieder bei der physischen Wunde.
Ja.
Ich wollte dich noch kurz fragen, Chris, was ist denn ein Glaubenssatz, der in dir war und vielleicht immer noch ist?
Auf jeden Fall beeil dich. Beeil dich ist ganz, ganz tief drin. Es ging früh in meinem Leben los, dass ich ganz schnell die Hausaufgaben machen musste, wollte, wie auch immer, damit ich auf den Tennisplatz konnte. Tennis war meine große Leidenschaft und es war immer klar, die Hausaufgaben sollten zuerst gemacht werden. Das heißt, es war immer viel Zeitdruck im System. Das heißt, mein normaler Modus, wenn ich nicht aktiv mal kurz mache, ist immer beeil dich. Immer noch schneller. Auch als Bewertung, wenn ich etwas gut gemacht habe, dann reicht es normalerweise nicht, sondern war es auch schnell gut gemacht. Also die zeitliche Komponente ist immer etwas, was bei mir nach wie vor mitläuft. Ich kann jetzt darüber sprechen, ich erkenne es und kann auch Gegenstrategien entwickeln, ist aber definitiv was, was tief verankert ist. Dann natürlich auch das Thema Leistung, dass Leistung etwas ist, was vom Umfeld honoriert wird. Ich durfte früh in meiner sportlichen Karriere in Kader aufgenommen werden. Ich hatte Sponsorenverträge. Das heißt, viele haben gesagt, wenn ich Turniere gewonnen habe, du bist ein gutes Kind. Und wenn das ausgeblieben ist, ich weiß noch, eine der für meine Jugend wirklich schwierigsten Situationen war, als mein damaliger Ausrüster Reebok zu mir gesagt hat, wir kündigen den Sponsorenvertrag. So, das war für mich als kleines, also oder als heranwachsender Mensch, war das schlimm. Kann man sagen, ist doch nicht so schlimm, dann kriegst du ja keine Klamotten mehr oder so. Aber auf der einen Seite wirst du konditioniert, dass das die Dinge sind, um die es geht, die denen du hinterher rennst. Und wenn dir das dann weggenommen wird, dann ist das nicht so einfach. Wir beide haben gemeinsam Kollegen, den Patrick Thiele, der hat hier auch im Podcast sehr anschaulich erzählt, wie schlimm es für ihn war, als er aus der Fußballmannschaft geflogen ist. Er war ja lange auf einem Profi-Track und jedes Jahr wirst du wieder neu bewertet. Und dann wird gesagt, bist du noch gut genug, um aufzusteigen oder eben nicht? Und wir wissen ja, dass nicht mal 1% aller, die in den Leistungsakademien der Bundesliga-Vereine sind, es jemals schaffen werden. Und ich habe jetzt zwei sehr junge Söhne. Ich frage mich immer wieder, möchte man für die eigenen Kinder so eine Leistungssportkarriere, die in 99% zu einer sehr großen Enttäuschung führen wird, wo dein Lebenstraum platzt? Jetzt können viele sagen, gehört zum Leben dazu. Man muss mit Enttäuschung umgehen. Aber ich glaube, es ist nicht nur schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wie du da drauf guckst.
Ja, was ich interessant finde, ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Du hast ja gesagt, du hast ja unter anderem Patrick Thiele und andere High-Performer dann auch hier im Podcast. Es gibt so ein paar Glaubenssätze. Man hat das Gefühl, die sind progressiver in unserer Gesellschaft. Die dienen uns fast schon. Oder die Gesellschaft. Also das ist so ein Glaubenssatz, den haben einfach viele und deswegen ist es irgendwie hilfreich, den so ein bisschen zu haben. Ne? Beeil dich zum Beispiel, wenn du Sachen schnell machst, dann ist es oft angesehen.
Ja.
Also, ne? Boah, krass, der hat voll viel geschafft. Ne? Er schafft das zweimal so schnell wie der Jan jetzt zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ja, du bist nicht genug, dann machst du die ganze Zeit und machst und machst und machst und baust du vielleicht ein Unternehmen auf oder bist ein sehr guter Sportler. Oder ne, du bist da sehr im Tun die ganze Zeit und dann irgendwie belohnt das ja so ein bisschen die Gesellschaft dann, ne?
Voll.
Materielles, Anerkennung und so. Und das Tückische ist aber, wie, das ist das, was du auch vorhin gesagt hast, das, was dann im Außen da auf dich dann zurückkommt, nährt trotzdem nicht den Kern so.
Ja.
Du bist dann trotzdem, fühlst du dich irgendwo relativ leer. Und wo du gerade bei den Sportlern warst, ich bin jetzt selber noch kein Elternteil, aber ich denke, es ist schon gut, sich mal damit beschäftigt zu haben, ne, mit diesen Glaubenssätzen und dann auch mal zu reflektieren, so, was gebe ich weiter, ne? Weil viel wird ja auch transgenerational irgendwie so weitergegeben. Und wenn es eine freiwillige Entscheidung ist, Leistungssportler zu werden, wenn du das aus dem tiefen Herzen möchtest, weil es deine Passion ist, go for it. Aber mach's nicht für deinen Papa oder deine Mama.
Absolut.
Oder sonst irgendwen.
Das eh nicht. Und es ist zumindest mein Anspruch, dass wir alle Freiheiten, die wir irgendwie ermöglichen können. Ich frage mich nur immer, würde ich es meinen Söhnen wünschen? Und Eileen Thiel, die war auch bei dir im Podcast, die Psychologin, sie hatte gesagt, auf keinen Fall. Für ein heranwachsendes Kind ist Leistungssport, ich weiß nicht, ob ich sie richtig zitiere, ja. Sie hat, glaube ich, nicht Gift gesagt, aber sie hat sehr klar gesagt, dass sie das nicht empfehlen würde. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich Steine in den Weg legen würde, also ich bin da komplett flexibel. Trotzdem frage ich mich manchmal, wünsche ich einem Kind das, weil es hat natürlich auch tolle Erfahrungen, es kann vielleicht reisen, es hat Anerkennung etc. Es lernt auch Tugenden, die im Leben grundsätzlich helfen, sich durchbeißen lernen, Disziplin etc. Und trotzdem muss uns als Eltern immer auch klar sein, Kinder zahlen einen Preis. Denn es ist kein normales, unbeschwertes Aufwachsen, wenn man die ganze Zeit in Gewinnen, Verlieren denkt, in besser sein als andere denkt, etc.
Aber nehmen wir mal jetzt die Situation an. Ein Kind spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Mhm. Ja? Dein Sohn spielt gerne Fußball, ist da total im Game und ist auch gut darin. Ist irgendwo talentiert, so macht das richtig gut. Und dann irgendwann kommt der Trainer zu dir und sagt, ja, sollen wir den vielleicht mal ein bisschen fördern und ein bisschen mehr, ne, noch ein bisschen mehr spielen lassen, vielleicht auch, ne, mehr in den Leistungsbereich gehen. Und ich finde, ich bin auch kein Elternteil, ja. Deswegen, du kannst mit Sicherheit mehr dazu sagen.
Auch noch nicht, aber ich bin seit 2 Jahren.
Ja, also. Aber ich glaube, dieses Feedback auch mit dem Kind und es auch zu sehen als eigene Persönlichkeit. Ja. Ne? Also man selber bringt die Haltung mit und die Führung. Das Jan-Uwe Rogge sagt das ja sehr schön. Aber es hat auch seine eigene Persönlichkeit. Und wenn man das Kind fragt und es sagt, ja, okay, ich würde das gerne machen und dann auch immer mal wieder Feedback einholt, so, wie fühlst du dich denn aktuell damit? Ne? Also ist dir das zu viel oder spürst du zu viel Druck? Oder, ne? Ich glaube dann, wenn das Kind das freiwillig entscheidet, man kann auch in Situationen sein, und das bist du ja auch öfter, Chris, mit deinem sehr erfolgreichen Business, wo man in Leistungssituationen ist, aber man ist im Flow, man reitet die Welle gerade und das ist, natürlich fließt da viel Energie rein. Aber du machst es trotzdem gerne so. Mhm. So, und was ist dann daran falsch?
Gar nichts, ne? würde ich so absolut stehen lassen. So, jetzt haben wir vielleicht den ein oder anderen überzeugt, dass es sich lohnt, mit den eigenen inneren Überzeugungen zu beschäftigen. Jetzt sagst du bist gerade im Prozess. Viele Menschen würden sagen, ja, würde ich auch gerne in diesen Prozess starten, aber ich habe halt keine Zeit. Ich habe einen Job, ich habe Familie und Klammer auf, man muss sich angucken, wie viele die Leute auf Instagram und Co. sind, also am Handy sind, da sind bei vielen viele Stunden, aber das nur als Randnotiz. Was ist aus deiner Sicht so der erste Schritt, den man machen kann, um mal in sich zu gucken? Du hast in einem anderen Gespräch auch mal gesagt, es ist gar nicht so einfach, in den Dialog mit dir selbst zu treten. Viele waren noch nie im Dialog mit sich selber. Also wie sieht sowas für dich konkret aus und was kannst du Menschen, die viel zu tun haben, die auch nicht so einen Zugang zu Meditation oder sowas haben, einfach mal gucken, wie fühle ich in diese Überzeugung rein und wie kann ich vielleicht so eine erste Korrektur angehen, ohne jetzt eine Therapie zu starten, einfach im Selbstexperiment.
Also ich bin der Meinung, wir merken schon, was uns blockiert. Das heißt, wenn wir ehrlich mit uns sind, ich glaube, das ist mal auch nochmal ein wichtiger Start so. Die Frage erstmal, sind wir überhaupt ehrlich so mit uns, mit unserem Lebensweg, den wir aktuell führen? Sind wir da so reingestolpert oder haben wir uns dafür entschieden? So. Und wenn du dein Leben lebst und das Gefühl hast, irgendwie fühlt sich hier was gerade nicht stimmig an. Mhm. Ne? Also denk mal bitte, Chris, an eine Lebensphase, wo es nicht so stimmig war. Jetzt weißt du es ja im Nachhinein. Mhm. Und wenn du damals in dich gespürt hättest und ehrlich gewesen wärst, hättest du dann gemerkt, dass etwas nicht stimmig ist.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dieses. Also, ich glaube, wir rasen auch sehr durchs Leben, ne? Mhm. Durch Arbeit, Elternschaft, Social Media, Ablenkung, ne, die wir die ganze Zeit haben, irgendwelche Reize, die ganze Zeit auf uns einfließen. Und dann fehlen auch diese Räume, wo wir uns einfach mal kurz in uns gehen und mal kurz damit beschäftigen, wo bin ich eigentlich gerade?
Wie schaffst du dir die Räume in deinem Alltag? Du hast auch eine volle Agenda, wie viele andere.
Indem ich einfach aktiv mal nichts tue. Also ich bin niemand, der jetzt mega krass meditiert und so weiter. Aber zum Beispiel, ich bin ja mit dem Taxi hingekommen. Dadurch wäre den Impuls, jetzt nochmal schnell was zu checken auf dem Handy. Ist so, nein. Jetzt sitzt du einfach mal im Taxi und schaust aus dem Fenster. Mhm. Und in der Zeit, wo wir uns Raum nehmen, ne, deswegen fällt es ja auch vielen Leuten so schwer, mal nichts zu tun. Dann kommen die Themen ja hoch. Und dann mal reinzuspüren, was ist das denn jetzt gerade? Ne? Und dann bekommen wir diese Antwort aus meiner Sicht. Das klingt jetzt vielleicht banal und simpel, ne? Aber fühlt sich das gerade stimmig an, so mein Lebenskonstrukt, oder ist da irgendwas unstimmig? Ne? Und das war bei mir so die zündende Schnur, weil ich habe bei mir gemerkt, da ist was unstimmig in diesen repetitiven Mustern, die du da die ganze Zeit fährst. Mhm. So. Und das ist der erste Schritt. Und ich denke, von da aus ist es sehr individuell, ne? Kann man weitermachen. Und bei mir war es halt der Weg, ich denke, Informationen sind der erste Schritt. So. Auch klingt wieder banal. Unterhalte ich mit Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Es gibt so viele Podcasts, die hilfreich sind. Wir können uns Gespräche anhören von der anderen Seite des Planeten, von einem Psychologen, der auf der anderen Seite des Planeten sitzt und seine Erfahrungen teilt. Das ist ein extremes Privileg für uns, das ist heutzutage selbstverständlich. Mhm. Das ist ein extremes Privileg, das wir haben. Wir haben sehr viele Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, heutzutage ist nicht mehr das Problem, nicht an die Ressourcen zu kommen, sondern zu filtern und die richtigen Ressourcen zu finden. Aber das ist jetzt ein Start.
Wenn wir uns die Realität ansehen, dann beobachten wir aber trotzdem, dass ganz viele Menschen, obwohl sie in kurzen Momenten der Stille dieses unstimmige Gefühl haben, es trotzdem mit Lärm, mit Ablenkung, mit Social Media, mit Netflix, mit Alkohol, mit gutem Essen etc. überdecken und einfach so weitermachen. Was ist aus deiner Sicht, du bist noch jung, aber du sprichst mit vielen Menschen und hast auch schon deine eigenen Erfahrungen gemacht. Was ist aus deiner Sicht das Risiko, in das wir laufen, wenn wir da nie hinhören, sondern immer wieder die Ohren verschließen und einfach so weitermachen wie bisher und die uns diese Narben, die vielleicht vorhanden sind, so lange wie möglich ignorieren?
Dass du dann ein Leben führst, das nicht deins ist.
Erklär das ein bisschen.
Wenn wir uns immer übertönen. Also nehmen wir mal an, wir sind hier in diesem Raum, Chris. Und da ist unsere innere Stimme. Klingt jetzt vielleicht spirituell, aber wir haben alle irgendwo aus meiner Sicht eine innere Stimme. Mhm. Und es ist ein gewisser Ton. Mhm. So. Und jetzt sind da ganz viele Störgeräusche die ganze Zeit. Social Media, ja, die Arbeit und dies und das. Und dann irgendwann hörst du deine innere Stimme nicht mehr, weil so viele Stimmen da sind. So. Und die innere Stimme aber weist uns schon oft den Weg. Als Beispiel, damit es weniger spirituell klingt. Wenn du dich mit deiner Frau streitest, dann wird dir deine innere Stimme sagen, irgendwie, ich glaube, ich habe mich da jetzt nicht richtig verhalten. Ich glaube, ich muss da nochmal hingehen und ich muss nochmal mit dir darüber sprechen. Wenn du aber die ganze Zeit dich dann ablenkst daraufhin, ja, du hast den Streit, lenkst dich ab, Social Media, Freunde treffen, Party, Arbeit, dann wirst du da gar nicht drüber nachdenken. Du wirst auch gar nicht die Unstimmigkeit spüren. So. Chris, sag mir noch mal kurz eine Frage von gerade.
Nee, welches Risiko Menschen eingehen, wenn sie einfach über Jahre und Jahrzehnte das ignorieren? Weil kurzfristig, und das hatte ich in der Formulierung der Frage noch ausgelassen, das finde ich einen wichtigen Punkt, erstmal ist es ja anstrengend. Ja. Erstmal ist es gefühlt in ein Tal gehen. Und warum sollte ich mir das Leben schwerer machen? Die meisten würden für sich attestieren, dass das Leben ja schon schwer genug ist. Man hat jeden Tag Stress, man muss all diese Dinge bewältigen. Also warum überhaupt einmal in die Tiefe gehen, um dann möglicherweise stärker zurückzukommen? Warum sollte man dieses Risiko überhaupt eingehen? Beziehungsweise was passiert, wenn man den einfachen Weg geht und sich einfach durchs Leben tragen lässt mit all den Ablenkungen?
Danke für den Reminder. Genau, und diese innere Stimme, wenn wir nicht darauf hören, dann führen wir nicht das Leben, das wir leben wollen aus meiner Sicht, sondern wir führen dann das Leben der Ablenkungen. Die Ablenkung kann dann zum Beispiel Social Media sein, irgendwelche Werbungen, die wir uns die ganze Zeit geben, irgendwelchen Content von irgendwelchen Creatern.
Shopping.
Richtig, und dann hören wir das, was da ist und folgen dann diesen Tönen. Und dann, das ist die Gefahr aus meiner Sicht. Mhm. Man lebt nicht sein eigenes Leben. Mhm. Wie siehst du das, Chris?
Ja, also ich darf oft mit Menschen arbeiten, die an dem Punkt sind. Du hast vorhin von Schmerzgrenze gesprochen. Denn was uns Menschen ja ausmacht, ist, dass wir, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist, dann geht Änderung ganz einfach. Es ist ja nur dann anstrengend, wenn man so ein Konzept hat und sagt, ich müsste eigentlich und vielleicht wäre es besser das und anderem und der hat mir einen guten Tipp gegeben. Dann ist Änderung anstrengend, weil dann musst du durch Willenskraft, durch Disziplin dich verändern. Wenn Menschen aber mit einem Burnout zu mir kommen, mit einer Depression oder so und sagen, mein Leben ist in Scherben, ich kann mich nicht mehr um meine Kinder kümmern. So, das sind die, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber das sind die dankbarsten Klienten, die ich habe, weil da muss man nicht mehr diskutieren, ob es notwendig ist. Sie wollen nur die Lösung und einen Weg, wie es geht. Da ist nicht mehr das Ob die Diskussion, sondern das Wie ist relevant. Und was ich Menschen, hoffentlich auch Menschen, die hier zuhören, immer wieder mitgeben möchte, ist, wenn wir es nicht ganz so weit kommen lassen, dann ist der Weg raus oder zurück einfach so viel einfacher und so viel kürzer. Aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen in meinem Job und weiß, inklusive mir, ich bin zweimal gegen die Wand gefahren und es musste dazu kommen. Ich war davor beratungsresistent. Ich habe gesagt, die Studien, die es gibt, die gelten nicht für mich, weil ich bin stärker als der Rest und alle verstehen es einfach nicht, weil das sind ja die Soften und ich gehöre zu den harten Menschen etc. Das gehört auch zur Realität, dass man manchmal wirklich es zum Äußersten kommen lassen muss. Das Schöne ist aber, der Podcast heißt Auf und Ab. Ich beobachte so oft, dass wenn man mal in einer tiefen Krise war, dass man danach stärker zurückkommt. Und deswegen ist diese Krise oder diese Tiefpunkte, die haben für mich komplett den Schrecken verloren. Viele Menschen hoffen, dass es nie eine schwere Krise geben wird. Und man wünscht sie auch niemandem. Aber wenn man seine Hausaufgaben macht in dieser Krise, dann kommt man mit einer Superpower daraus zurück, die man sonst nie erlangt hätte.
Horst Vogel sagt, Probleme sind Lernprozesse. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr, es passt sehr gut. Ne? Und das kann man auch auf die Lebenskrisen beziehen. Und du hast recht, die große Kunst ist es, vor dem großen Knall was zu ändern. Ja? Ist nicht so einfach. Weil zum Beispiel Philipp Ruhland, Psychotherapeut, hat es mal in meinem Podcast gesagt, wenn du etwas verändern willst, dann änderst du ja nicht nur eine Sache, sondern du musst dann, meistens ändert sich dein ganzes Umfeld. Mhm. Weil deine Freunde und so, die sind alle darauf ausgerichtet, auf das, was du gerade tust. Und die finden auch gut, was du gerade tust. Du hast dir das so eingerichtet.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, nee, ich ändere mein Leben jetzt mal zu einem gewissen Aspekt, dann, das wissen die Menschen unbewusst, wird sich auch mein Umfeld ändern. Vielleicht muss ich sogar meinen Partner wechseln. Mhm. Und das ist die Hürde. Also ich glaube, die Hürde ist nicht, die eine Sache zu ändern, weil viele denken, ich ändere nur eine Sache. Du kennst es ja selber in deinem Unternehmen, wenn du mal einen Workflow änderst, dann auf einmal ändern sich alle Prozesse so gefühlt. Mhm. Ne? Das heißt, das macht es, glaube ich, schwierig. Mhm. Dieses, es wird sich auch grundlegend was ändern. Und das geht auch mit einer gewissen Angst einher. Ne?
Ja.
Weil da, wo ich gerade bin, fühlt sich vielleicht noch komfortabel an. Geht mir ja gerade noch gut. Hab so ein bisschen Leidensdruck, aber läuft ja gerade so.
Wenn du jetzt mal die Gespräche, die du geführt hast, mit vielen Experten Revue passieren lässt, was sind aus deiner Sicht so die zwei, drei Dinge, die Menschen, die eben aus Krisen stärker zurückkommen, von denen unterscheidet, die an diesen Krisen zerbrechen und am Boden liegen bleiben? Was sind so die Unterscheidungskriterien?
Kannst du noch mal ein bisschen spezifizieren?
Ja, also nehmen wir mal, wir hatten hier eine Dame, die hat ihr Kind mit 9 Monaten verloren an eine sehr seltene Muskelkrankheit. Diese Frau hatte eine Lebensfreude und ein Lächeln im Gesicht, die ich bei vielen Menschen, die noch ihre gesunden Kinder haben, nicht gesehen habe. Jetzt kann man sagen, hat die ihr Kind nicht geliebt? Nein, hat sie. Sie hat es wahnsinnig geliebt. Aber sie hat zwischen diesem Schicksalsschlag und der Situation, wo ich sie kennenlernen durfte, hat sie ein paar Dinge anders gemacht als viele andere, die nie wieder auf die Beine kommen. Man sagt ja, dass das eigene Kind verlieren so mit zu den schlimmsten Dingen gehört, was passieren kann. Das ist jetzt ein Extremfall, aber eine Krise kann ja auch schon ein Jobverlust sein, wo man sieht, manche Menschen erholen sich davon nie wieder, andere schulen sich um und kommen zu einer ganz neuen Karriere oder so. Also es gibt so ein paar Unterschiede von Menschen, die einfach in dieser Krise stecken bleiben und nicht wieder auf die Beine kommen, und andere, die nicht nur zurückkommen, sondern tatsächlich stärker. Und das fasziniert mich immer, zu verstehen, was sind so, und es ist natürlich spezifisch auf die einzelnen Biografien, aber ich probiere Muster zu erkennen. Und da würde mich interessieren, ob du auch Menschen, die du in die Richtung schon erlebt hast, ob du Eigenschaften erkannt hast, was Menschen eben auszeichnet, die stärker zurückkommen.
Also eine Sache, die hast du gerade auch schon genannt, das sagen auch ganz viele Experten, man erinnert erst was, wenn es richtig schmerzt. Also das ist schon mal eine Sache. Mhm. Viele ändern, also es ist leider so, es muss nicht so sein, aber das bekomme ich immer wieder von den Experten gehört, viele Menschen ändern erst was, wenn es richtig schmerzt, wenn sie in einer Krise sind. Und dann wird da grundlegend was geändert, weil es einfach nicht mehr weitergeht, mhm, weil einfach der Körper dann auch sagt, hier ist Schluss, oder, mhm, ne? Das ist eine Sache. Ansonsten denke ich, hat das auch einfach sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Also wie bin ich gepolt von meiner Persönlichkeit? Ne? Was sind zum Beispiel diese Mechanismen, mit denen ich reagiere? Ne? Wir haben ja vorhin diese 3 genannt, die zum Beispiel bei Drama auftreten. Mhm. Widerstand, also Widerstand, ich will mal kurz auf die Sprünge. Widerstand, Unterwerfung, Ausblendung und Verleugnung, ja. So, und das ist ja, das kann man sich, glaube ich, nicht immer aussuchen, sondern das ist, warum bin ich denn immer in den Widerstand gegangen? Mhm. Ich bin damals in den weiß ich nicht, ist Teil meiner Persönlichkeit. Ich war ein kleiner Junge, ich wusste, wenn ich jetzt in den Kampf gehe mit diesem schweren Erwachsenen, ich werde ja immer verlieren, so. Mhm. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Ich weiß es nicht, Chris. Mhm. Deswegen, es fällt mir gerade schwer, so eine pauschale Antwort auf diese Frage zu geben, was sind so die Punkte, die diese Leute ausmachen. Es ist, denke ich, eine sehr individuelle Mischung aus Persönlichkeit, Biografie und auch irgendwo Menschen, denen wir begegnet sind. Mhm. Also viel von dem, was ich machen darf oder viel von dem, was ich jetzt auch sage, habe ich ja gelernt von anderen Menschen, denen ich begegnen durfte.
Mhm, absolut.
Und diese Menschen haben, denke ich, sehr großen Einfluss auf uns. Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder hochkommt. Dein Umfeld hat einen krassen Einfluss auf dich. Mhm. Ne, also wenn du ein starkes Umfeld hast, starke Freundschaften, Familie, Menschen, die dich unterstützen, die dich in deiner Vision sehen, dann wird das dich in einer Art und Weise auch wirklich dann befruchten. Genauso gut kann es anders sein. Das heißt, sich aus seinem Umfeld zu lösen, es gibt ja diese Sprüche, zeig mir deine Freundin, ich sag dir, wer du bist, zum Beispiel. Also das ist auch ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Und da kann ich immer nur sagen, und das klingt immer alles so einfach und banal, aber achte auf dein Umfeld. Und Umfeld ist ja auch nicht nur, das sind nicht nur Beziehungen, ne? Ist auch alle, und achte auch auf das, was du in dich hineingibst. Und das ist nicht nur Ernährung, sondern es ist auch, ne, was konsumierst du?
Visueller Audio-Input.
Richtig. Ne, ich habe es auch letztens nochmal gesagt, auch eine Sache, die wir sehr unbewusst konsumieren, Musik. Mhm. Da sind so viele Sätze drin, die wir uns dann tagtäglich geben, und das können positive Affirmationen sein, sage ich mal, oder negative. Das heißt, es dreht sich auch viel darum, ne? Klar, wir haben unsere genetische Disposition und unsere Biografie, aber du hast in diesem Kosmos hast du trotzdem den Spielraum, und den kannst du beeinflussen. Also auch vielleicht dieser Gedanke, du kannst was ändern, du bist nicht handlungsunfähig. Mhm. Das bekomme ich oft mit, auch so in den Kommentaren bei mir. Ne? Viele Menschen fühlen sich, glaube ich, verlassen, haben vielleicht auch wirklich, die haben teilweise kein Umfeld mehr. Also da ist irgendeine Krise passiert und es hat dazu geführt, dass sie auch ihre Beziehungen nicht pflegen konnten und die sind einfach allein. Mhm. So. Und da merkst du, das ist sehr destabilisierend. Und die fühlen sich unsicher und die wissen auch gar nicht, wo sie anfangen sollen. Die haben oft auch das Problem, ja okay, bei Leon im Podcast sind vielleicht viele Psychologen, aber ich finde gar keinen Psychologen, mit dem ich in Kontakt treten kann. Und genau deswegen, Chris, finde ich so einen Podcast wie deinen auch so besonders wichtig. Weil, was machst du mit deinem Podcast? Du demokratisierst das Wissen auch. Mhm. Das ist jetzt nicht nur, wenn jemand in einen Podcast kommt, das kann sich jeder anhören. Zum Psychologen kann nicht jeder gehen. Es gibt nicht ausreichend Plätze. Es kann nicht jeder sich einen Coach bezahlen und so weiter und so fort.
Ja.
So, und das finde ich, jetzt habe ich viel gesagt, ja, aber das ist das, was mir in den Kopf kommt dazu. Ich bin auch noch in meinen jungen Jahren, ich bin noch kein weiser alter Mann, aber ich teile das, was ich so erfahren habe.
Vor allem stellst du sehr, sehr schöne Fragen, die andere Menschen dann zu guten Antworten bringt in deinem Podcast. Wir werden den natürlich auch verlinken, aber jetzt, wo ich dich vor mir sitzen habe, du hast, ich weiß nicht, über 200 Episoden oder sowas?
Also
oder
150.
150, okay. Und ich würde gern so ein paar Kern-Learnings, die du für dich mitgenommen hast, nochmal nehmen, weil es gibt ja bestimmte Themenblöcke, die du immer wieder behandelst. Eins davon, Trauma, haben wir jetzt verstanden, auch aus deinem persönlichen Interesse daraus. Was ist so für dich der wichtigste Gedanke zum Thema Trauma, den du aus all deinen Gesprächen mit den entsprechenden Experten dazu mitgenommen hast? Was ist so für dich, wenn du sagst, Trauma, der Gedanke hilft mir, um damit besser klarzukommen, es besser einzuordnen? Was ist da für dich dieser eine Gedanke, der dich verändert hat?
Trauma ist nicht das Ereignis selbst, sondern es sind die fehlenden Ressourcen in dem Moment. Das heißt, es kann eine Situation sein, Chris, sagen wir mal, wir beide kommen in eine Situation. Die kann für eine Person von uns traumatisch sein, für die andere nicht. Woran liegt das? Weil ich aktuell noch nicht die Ressourcen dafür habe. So. Und ich finde, das ist einfach ein grundlegender Gedanke, der sehr wertvoll ist. Noch nicht habe. Vielleicht in Zukunft wirst du die Ressourcen haben. Und das, finde ich, kann man sehr schön übertragen auf andere Lebensbereiche. Wenn du gerade in einer Krise bist, wenn du gerade vor einem Problem stehst und das Gefühl hast, ich komme da jetzt gerade nicht raus, ich finde einfach nicht die Lösung, vertraue dem Prozess, denn du kennst die Lösung noch nicht.
Ja.
So. Woher sollst du die Lösung auch wissen, wenn du noch nie mit dem Problem konfrontiert warst? Aber das heißt nicht, dass du in Zukunft nicht die Lösung finden wirst. Die wirst du mit Sicherheit finden, wenn du danach suchst.
Mhm.
So. Das ist für mich ein Key Learning. Und dieses Bild mit der Wunde,
ja.
finde ich.
Und wenn ich da ergänzen darf, ich finde, wir sollten den Begriff verändern. Weil, ich habe es gesagt, die Menschen, ich erlebe, dass die meisten Menschen sofort zumachen und sagen, ich bin nicht traumatisiert. Allein der Begriff traumatisiert, der ist ja eigentlich nur grammatikalisch anders umgesetzt, aber der bewegt bei mir schon Ablehnung. Ich würde mich nicht als traumatisiert beschreiben. Das bin nicht ich, ist nicht mein Selbstbild. Ich weiß aber, dass ich Traumata in mir trage. Das kann man jetzt Haarspalterei empfinden, aber ich glaube, viele gehen diesen Weg gar nicht, weil sie sich an Schritt 1 sagen, das bin nicht ich. Wenn ich aber von einer seelischen Wunde spreche oder einer seelischen Narbe oder einer mentalen Verletzung oder so, da können, glaube ich, viel mehr Menschen aufmachen und sagen, ja, klar, es ist doch eigentlich jeder so. Und das ist einfach nur so mein Gedanke, der, glaube ich, hilft, mehr Menschen zu öffnen, die Arbeit, die nach einem Trauma folgt, für sich zu akzeptieren.
Es gibt so zwei Lager aus meiner Sicht, ne? Es ist auf einer Seite auch ein totaler Trendbegriff momentan, Trauma, und das kann auch dazu führen, Chris, dass man die Verantwortung nicht trägt.
Mhm, klar.
Weil man sagt, bin traumatisiert, das kommt alles aus meiner Vergangenheit. Ist nicht meine Schuld. So. Das kann auch dazu führen. Ne? Also,
und es mag sogar stimmen, dass nicht die eigene Schuld ist, aber 2 Jahrzehnte später oder 3 trägt man die Verantwortung für das Verhalten, weil wir haben es jetzt ausreichend von dir verstanden, es gibt Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten oder damit zu arbeiten.
Das ist auch nochmal, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es immer schön, dass es sehr interdisziplinär ist. So. Nur weil dir was widerfahren ist, klar, es ist oft ungerecht. Du kannst es dir nicht aussuchen und all das. Und das ist auch nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass du in diese Gewalt der Frauen gekommen bist oder so. Aber es ist, und es klingt manchmal hart, es ist deine Verantwortung, das nicht weiterzugeben. So.
Darf ich da einhaken? Weil mir kommt ein so schön, das heißt schön, aber ich finde jetzt gerade schön den Gedanken. Und zwar Google, es gibt eine Einheit Google X, das ist so die Innovationsabteilung und die haben mal eine Umfrage, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, mit über 1000 Mitarbeitenden gemacht. Die Frage war, wenn du alle Traumata deines Lebens auslöschen könntest, damit aber auch alle Folgeeffekte, die daraus resultiert sind, positiv wie negativ, auch gelöscht würden, würdest du es tun? Du hast quasi einen Magic Button, einen magischen Knopf, um das, worüber du dich täglich beschwerst und Entschuldigungen findest und so, einfach auszulöschen. 99% haben gesagt, nein, ich würde das nicht tun. Und das ist, finde ich, die Wahrheit. Denn es ist so einfach, du hast gerade gesagt, die Schuld woanders abzuladen, zu sagen, das sind die Gründe für meine Unzulänglichkeiten. Aber wenn es hart auf hart kommt, rauslöschen mit allen Konsequenzen, mit allen Superpowers, die du, mit allen Charaktereigenschaften, die du dir dadurch auch angeeignet hast, die Privilegien, die du aus diesen Dingen rausgezogen hast, dann würden zumindest in dieser Gruppe, es kann sein, dass es in anderen Communities geringere Prozentsätze wären, aber wenn du mich die Frage fragst, würde ich auch sofort sagen, nein. Das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, mit allen Vor- und Nachteilen. Viele Vorteile sind daraus resultiert, dass ich gelernt habe, im Trauma klarzukommen, dass ich daraus Stärken entwickelt habe und ich würde es nie eintauschen wollen.
Und da hast du recht, vielleicht hilft es manchmal einfach mal einen anderen Begriff zu verwenden und nicht zu fragen, hast du ein Trauma, sondern wurdest du verletzt? Ja. Wurdest du in der Vergangenheit verletzt, Chris?
Ja.
So. Und jeder wird sagen, ja, wir werden alle immer verletzt und wir schneiden uns auch alle mal in den Finger. Da denken wir auch nicht darüber nach. Und das hast du auch vorhin gesagt, das fand ich auch schön. Das war auch schon mal ein großes Thema bei uns in der Community. Wenn du dich verletzt, machst du dich natürlich erstmal schwächer. Mhm. Das ist eine Verletzung. Aber danach, wenn du das schaffst, es zu heilen oder diesen Lösungsweg zu gehen, dann wird es dich wirklich stärker machen. Und dann macht es auch, das ist das, was du gerade gesagt hast, dann wird es dich zu dieser einzigartigen Person machen, die du heute bist, mit all ihren liebevollen Unzulänglichkeiten.
Ja. Okay, Trauma. Ein weiteres Thema, was ich bei dir immer beobachte, ist die Beziehungen insgesamt, aber vor allem auch zu sich selbst. Und das ist für viele nach wie vor sehr abstrakt, weil, wir hatten es gesprochen, in den eigenen Dialog treten ist gar nicht so einfach. Was ist hier für dich der eine wichtigste Gedanke, den du für dich mitgenommen hast, in Bezug auf die Beziehung zu dir selbst?
Ich möchte da einmal voran sagen, das ist auch ein Punkt, an dem ich immer noch sehr arbeite, die Beziehung zu mir selbst. Ja. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Das ist ein ewiger Prozess der Entwicklung. Ne? Entwicklung heißt ja auch, wenn man sich so einen Wollknäuel vorstellt, all das, was sich da auf unser Leben gelagert hat, ne? Wir wollen ja irgendwo wieder zu diesem Kern kommen. Ne, wie so eine wie eine Zwiebel.
Wenn man zwischen Entwicklung einen Bindestrich setzt, genau, dann wird einem der Wortkern wieder klar.
Und das ist, denke ich, dieses Wort finde ich schön, Entwicklung. Mein Podcast heißt ja auch, da ist Gedanken, die sich verändern, aber wir sprechen viel über Entwicklung. Ne? Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild. Wir wollen wieder zu diesem Kern kommen. Wir werden da wahrscheinlich nie angelangen, denn das wird einfach nur der Kern sind. Aber wir wollen versuchen, uns möglichst zu befreien von all diesen Schichten, die sich in unserer Lebensbiografie da auf uns erlegt haben. Vielleicht auch ohne, dass wir das wollten. Mhm. So. Und ein Gedanke, der mir sehr hilft, ist die Frage, zwei Sachen. Die Frage: Handelst du jetzt gerade aus einem Mangel heraus oder handelst du jetzt gerade aus der Fülle? Klingt vielleicht erstmal komplex. Aber das kann man auf ziemlich viele Situationen beziehen. Mhm. Machst du diesen Podcast gerade, Chris, weil du das Gefühl hast, es mangelt dir an etwas, du musst das jetzt hier unbedingt machen? Oder machst du das aus einer Fülle heraus, wo du sagst, ich habe einfach Bock auf Gespräche und mach das aus Leidenschaft? Ich würde sagen, Letzteres. Wir haben uns ja gerade noch darüber unterhalten, dass du auch mit diesem Podcast kaum Geld verdienst. Ja, das ist ja eigentlich, also du machst es ja nicht aus irgendeinem monetären Zweck oder so, sondern du machst es aus Leidenschaft. Du machst es aus der Fülle heraus. Und das ist für mich so ein Kerngedanke, den ich sehr wichtig finde, die kann man sich wirklich sehr aufstellen in Situationen, ne, auch wenn man vor einer Entscheidung steht. Warum will ich das denn jetzt gerade machen? Warum will ich denn jetzt gerade diese Tasche kaufen?
Weil was ist, sorry, wenn ich unterbreche, aber das finde ich wichtig, weil die Frage hat man vielleicht auch schon mal gehört. Alle sagen irgendwie, ja, es soll nicht aus dem Mangel rauskommen. Aber wenn jetzt die ehrliche Antwort ist, es passiert aus einem Mangel raus, was ist daraus dann die Konsequenz oder die Folge? Wenn man für sich festhält, ja, ich möchte mir die Tasche aus einem Mangel raus, weil ich sage es jetzt mal ganz platt, weil ich ein schlechtes Selbstwertgefühl habe und ich denke, die Menschen mögen mich eher, wenn ich mit einer Designertasche durch die Gegend laufe. Wenn ich diese ganz radikale Selbsterkenntnis habe, was mache ich dann damit?
Wenn du die Tasche kaufst aus einem Mangel, dann wirst du den Mangel danach immer noch spüren. Ja. Ein paar Tage ist er vielleicht weg. Aber du versuchst, ein Loch zu stopfen, das du nicht stopfen kannst.
Dann kauf mir die nächste, Leon.
Und so geht es dann weiter, ja. Ganz genau.
Ja.
Und wenn du aber sagst, ich kaufe die Tasche einfach, ich brauche es jetzt eigentlich gerade nicht, aber ich kann es mir jetzt gerade leisten und mein Leben ist nicht davon abhängig. Das ist dieses, das finde ich auch sehr wichtig. Das geht damit einher. Anhaftung. So. Haft dich jetzt daran an, oder kann ich auch loslassen? Ne? Und das geht damit einher. Wenn ich etwas aus einer Fülle kaufe, dann, auch wenn ich es wieder abgeben muss, dann bin ich ja immer noch voll. Mhm. Und das ist für mich ein ganz essentieller Gedanke, der mir oft hilft in Situationen. Ne? Da braucht man irgendwie schon das Bewusstsein in dem Moment, sich das zu fragen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist darauf zu achten, auf den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Auch schwierig, ne? Aber wir haben oft die Entscheidungsmacht darüber, wie wir reagieren möchten, wenn uns etwas triggert. Das kann auch in einer zwischenmenschlichen Interaktion sein. Ne? Wenn, ich hatte letztens auch im Podcast so eine Situation aus dem Gym erzählt, wo einfach eine Frau aus meiner Perspektive sehr, sehr unfreundlich war. Und ich dann aber in dem Moment das Bewusstsein hatte, okay, wahrscheinlich hatte sie einen schlechten Tag, ich werde diese Energie jetzt nicht zurückgeben, ich werde jetzt nicht die noch anfahren, nur weil sie mich angefahren hat. Ja? Und das ist dieser Raum. Ja. Wir bekommen einen Reiz und dann haben wir einen Raum, in dem wir handeln können und dann passiert die Reaktion. Und ne, das ist ja was von Viktor Frankl. Mhm. Und diesen Raum wahrzunehmen, das ist alles andere als einfach. Aber sich bewusst zu machen, da gibt es diesen Raum. Und das ist auch, ne, du bist nicht deine Reaktion, sondern du hast die Wahlfreiheit. Das finde ich auch ein sehr befreiender Gedanke und gibt einem auch das Gefühl, ich kann über mein Leben in einer gewissen Sicht auch bestimmen.
Absolut. Und es nimmt auch, oder ich erkläre es anders, Steffi Stahl, die du auch gut kennst, die sagte, wenn man zum Beispiel wütend ist, die Skala von 0, ich bin tiefenentspannt, bis 10, Blutrausch, wie sie es genannt hat, das ist ein Kontinuum. Und wenn man sich erkennt, dass man bei einer 3, bei einer 4, bei einer 5 ist, dann gegenzusteuern. Sie hatte damals den Tipp gesagt, geh ins Badezimmer und trink einen halben Liter Wasser oder irgendwas, um in eine Körperlichkeit zu kommen, dich irgendwie abzulenken. Professor Grönemeyer hier sagt, er hat ein Gummiband um sein Handgelenk, wo er sich einfach schnippen kann, wenn er irgendeine Art von Wut, von einer Emotion entdeckt. Also das sind einfache Dinge, aber das ist genau zwischen Reiz und Reaktion ist ein Spalt. In diesem Spalt können wir sofort loslegen und Menschen beschimpfen, was uns im Nachgang leid tut, oder wir schnalzen das Gummiband und sagen eben das nicht. Das kann man üben, das kann man visualisieren. Es ist nicht so, dass man seiner Impulsivität oder so hilflos ausgeliefert ist, sondern man kann üben, einen Zeitspalt zwischen Reiz und Reaktion reinzubauen. Und das kann ich jedem empfehlen, der immer wieder sagt, ich tue Dinge, die mir leid tun. Ich höre Menschen, die sagen, ich habe schon wieder meine Kinder angeschnauzt und ich wollte das gar nicht, es tat mir so leid. Mein Anspruch ist, und ich bin erst seit 2 Jahren Vater, viele werden sagen, hab mal Kinder, die in die Pubertät kommen, etc. Es ist mir alles klar, aber mein Anspruch ist, Fehler nur einmal zu machen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann zu reflektieren und zu sagen, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit zumindest beeinflussen, dass ich nicht in den gleichen Fehler wieder reinlaufe. Und wenn Menschen sagen, ich mache immer wieder den gleichen Fehler, aber ändern gar nichts dran, dann fehlt mir auch irgendwann das Verständnis und auch die Ernsthaftigkeit, dass man daran irgendwas ändern möchte. Und dann kommen eben wieder die Ausreden, ich habe es früher selber so erlebt, deshalb liegt meine Hand vielleicht ein bisschen lockerer oder sowas. Ja, alles so Erklärungen, die man sich zurechtlegt, um mit sich selber noch irgendwie, um sich selber in den Spiegel gucken zu können. Aber das Konzept, was du gerade angesprochen hast, ist aus meiner Sicht eine der allerstärksten, die man für sich meistern kann, um zwischen dem Reiz und dem Impuls, dem einem das Gefühl, das Nervensystem gibt, und dem, was man dann am Ende tut. Und wenn es nur ein Bruchteil der Sekunde ist, da liegt die Wahrheit, ob man so lebt, wie man leben möchte, oder ob man immer von seiner Impulsivität, seinen Emotionen wohin getragen wird und ständig in Reue ist.
Was ist denn aus deiner Sicht, Chris, noch so ein Aspekt oder ein Kerngedanke, den du auch jetzt aus all deinen Interviews gelernt hast, wo du sagst, das ist ein hilfreicher Gedanke, um auch wieder handlungsfähiger zu werden? Ich glaube, das ist auch etwas, mit dem viele kämpfen, das merke ich bei mir in der Community. Ja. Ich fühle mich nicht mehr handlungsfähig, ich fühle mich handlungsunfähig, ich fühle mich ein bisschen verloren in der Situation.
Ja, habe ich ganz klare Antwort. Und zwar, gehe immer vom Besten aus. So, da werden viele jetzt sagen, das ist ja Schönrederei. Ich sage nicht, alles ist gut. Ich sage auch nicht, alles wird gut, sondern gehe immer vom Besten aus. Das ist erstmal eine Arbeitshypothese. Eine Hypothese muss nicht eintreffen. Aber einen grundsätzlich positiveren Ausblick auf die nahe Zukunft zu haben, führt in jedem Fall dazu, dass du mehr Handlungsenergie aufbaust. Ob das eintritt oder nicht, spielt in dem Fall erstmal keine Rolle. Aber man erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine Richtung geht, die für einen selber gut ist. Und das ist der erste Satz, wenn ich emotional irgendwo bin, wo ich nicht sein möchte. Oft ist es so, dass ich gerade einen Worst Case für mich fühle und da die Eintrittswahrscheinlichkeit überbewerte. Wenn man mal ehrlich ist, sind ja 99,999% aller Sorgen, die wir uns machen, die treten nie ein. Natürlich treten auch Dinge ein, das gehört auch dazu. Wir hatten jetzt auch in der Familie Dinge, die möchte man so nicht haben, es gehört dazu. Aber wenn Krankheit im Spiel ist, man kann jetzt sagen, oh, vielleicht ist das Ende. Oder man kann sagen, ich gehe vom Besten aus, weil du Möglichkeiten angesprochen hast. Das ist einer der bestärkendsten Gedanken, die ich denken kann. Gehe immer vom Besten aus. Und wie gesagt, nicht in einer toxischen Positivität alles schön zu reden. Das heißt nicht, dass alles toll ist. Aber der Ausblick darauf, einen mindestens positiven zu haben, der ist etwas, was mir immer wieder Flügel gibt. Kannst du es nachfühlen?
Auf jeden Fall. Ich denke, ich bin da auch in der Richtung. Also ich sehe eigentlich auch immer das Positive. Ich denke mir schon, das wird schon klappen. Mhm. Das ist eigentlich, und das ist ein befreiender Gedanke.
Total. Gibt es denn noch, du stellst ganz viele Fragen an deine Gäste, aber deine Community will vielleicht auch viel mehr noch über dich wissen. Und vor allem, gibt es irgendeine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber sehr gerne mal beantworten würdest?
Ehrlich gesagt nicht, Chris, weil bei mir ist es immer sehr situativ, muss ich sagen. Ich reagiere so. Weißt du, ich habe mich auch auf das Gespräch heute, ich bin hier relativ spontan reingegangen heute, ne? Und ich reagiere einfach auf das, was kommt. Und auch im Podcast, die Sachen, die ich über meine Geschichte teile, habe ich jetzt nicht geplant, ich werde jetzt heute die Story auspacken oder die andere, sondern in dem Moment wird wie so was in meinem Kopf erschaffen, das mich dann inspiriert und dann kommt es einfach aus mir raus. Mhm. Genauso wie jetzt, wenn du darüber sprichst, auch über deine Erfahrungen und über das, was du gelernt hast, ich finde das einfach sehr inspirierend. Und ich finde es einfach schön, wenn man seine Puzzleteile dann so ein bisschen zusammen anordnet und dann vielleicht ein größeres Bild schaffen kann. Und also es ist auch meine Devise, mein Podcast. Ich glaube, wir haben alle nicht die Weisheit in uns. Irgendwo schon, aber niemand von uns ist so vollkommen, dass er die ganze Weisheit in sich hat. Aber ich glaube, Weisheit ist, wenn wir uns zusammenfügen, wenn wir in Verbundenheit sind. So, das ist ja auch das stärkste Gefühl, das wir alle haben. Es gibt eine Studie aus Harvard, ich meine Harvard oder Stanford, ich bin mir nicht ganz sicher, da wurden, das waren, meine ich, vorwiegend Männer untersucht. Das war so die größte Studie zum Wohlbefinden, zur Glückseligkeit. Was macht uns wirklich glücklich? Und was kam dabei raus? Die haben ganz viele verschiedene Männer untersucht. Leute, die ganz wohlhabend waren, Leute, die kein Geld hatten, Leute, die kein Geld hatten, wohlhabend geworden sind, Leute mit viel Beziehungen, Leute mit wenig Beziehungen und so weiter und so fort. Und welche Menschen hatten die größte Lebensfreude? Die Menschen, die die besten Beziehungen hatten. Nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen in ihrem Leben. Und was für ein Gefühl geben wir uns in Beziehungen? Verbundenheit. So. Und wenn man das größer spannt, finde ich, das ist auch, ich wünsche mir mehr Verbundenheit auch wieder, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwo technologisch verbundener als je zuvor, aber in der Präsenz, im Leben, habe ich das Gefühl, wir sind vielleicht nicht mehr so ganz so verbunden. Mhm. Und in dieser Verbundenheit, denke ich, entstehen die schönsten Dinge. Und deswegen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, meine Antworten kommen oft aus Verbundenheit. Das kann ich einfach so sagen. Also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du mir heute irgendwelche Fragen stellst. Also ne, ich bin ohne Erwartung reingegangen und ich lebe auch ohne Erwartung.
Das ist auch eins der großen Rezepte für ein zufriedenes Leben, nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Das heißt nicht, dass man nicht hohe Ambitionen haben darf. Aber wenn du in allen Dingen die höchsten Erwartungen hast, dann ist eine Übererfüllung fast nicht möglich. Denn Dopaminausstöße kommen nur dann, wenn deine Erwartung im positiven Sinne übererfüllt wird. Und wenn du überall schon die höchsten Erwartungen hast, dann ist es relativ schwierig, da noch höher zu gehen. Leon, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich hier jedem Gast stelle. Und lass uns mal nochmal in eine hohe Metaperspektive auf dein Leben gucken. Und wenn du so auf die Auf- und Abs deines Lebens nach deinen 30 Jahren, die du jetzt bist, guckst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Hab Vertrauen. Hab Vertrauen in dein Leben. Du wirst den Weg gehen, den du gehen musst. Auch wenn er nicht immer geradlinig erscheint. Auch wenn dein Umfeld dir sagt, ich verstehe das nicht, was du da machst. Warum machst du das? So, dir ging es doch so gut. Warum machst du jetzt auf einmal einen Podcast und hast doch 7 Jahre studiert? Ja, warum mache ich das? Weil es hat sich richtig angefühlt und weil ich dann auch immer vertraut habe, dass es dann einfach so kommen wird, wie es kommt. Und ich glaube, das Vertrauen ist die Basis, dass wir ins Leben vertrauen. Ne, ich habe das Gefühl, wir leben oft in Angst. Auch die Medien, ne, was triggern die oft in uns? Angst. Unser Gehirn ist halt auch so ein bisschen so programmiert, dass wir auf so Angst reagieren. Was wir aber mehr brauchen, als weiterhin unsere Angst zu stimulieren, ist aus meiner Sicht, wieder mehr ins Vertrauen zu kommen. Und zwar ins Vertrauen in unser eigenes Leben und auch ins Vertrauen, das Vertrauen zu anderen Menschen. Es tut so gut, finde ich, wenn du einfach mal loslassen kannst und auch in der Situation, wenn du vielleicht denkst, krass, das ist ein fremder Mensch, kann ich dem das jetzt überhaupt anvertrauen? Ein ganz banales Beispiel, ne? Ich bin auf dem ICE unterwegs oder der Bahn, ich habe da mein ganzes Equipment manchmal dabei, mein Laptop, ich frage immer die Person vor mir, kannst du mal kurz auf meine Sachen aufpassen, wenn ich auf Toilette gehe? Ich habe Freunde, die würden es niemals machen, ne? Mir ist noch nie was passiert, noch nie. Es ist jedes Mal ein Vertrauensvorschuss, ne? Es ist jetzt irgendwie so eine banale Situation. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. So, ich kann vertrauen. Und die meisten Menschen sind auch gut. Ich bin fest davon überzeugt. Menschen sind nicht böse.
Dem will ich gar nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass du hier warst, lieber Leon. War ein richtig schönes Gespräch. Ich bin mir sicher, dass du auch hier, obwohl du nicht Host bist, damit viele Menschen inspirieren willst. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Wie du sagst, du demokratisierst viel Wissen um Themen, die Menschen bewegen, um Gedanken, die Menschen verändern. Vielen Dank dafür. Ich weiß selber, dass es eine scheiße Arbeit ist, das alles in der Qualität und in der Konsistenz so hinzubekommen. Aber mach weiter so. Und damit berührst du viele Menschen. Vielen Dank.
Danke, Chris. Und ich freue mich, dich dann auch bald in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. und dann mal die Rollen zu tauschen. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.